Das ist das Größte unseres Lebens, lieber Vater, dir zu vertrauen. Danke, dass du zu uns sprichst in deinem Wort und dieses Vertrauen wächst. Danke, Herr Jesus Christus, dass du gekommen bist in der Liebe des Vaters, dass du den Menschen begegnet bist als Mensch und ihnen doch den Vater auch gezeigt hast. Und so willst du es auch heute tun durch dein Wort. Wir sollen dir begegnen, dich kennenlernen in deiner Liebe, in deiner Treue, in deiner Geduld und dadurch Vertrauen fassen in unseren Herzen, dass du auch unser Leben längst zum Ziel führst. Du bist allein die Autorität. Wir wollen dir die Ehre geben, über allem auch, was geschieht auf dieser Erde. In deinem Wort sagst du, dass du auch den Kriegen steuerst, dass du Mächtige einsetzt und absetzt. Alles hängt an dir und du verfolgst deinen Plan. So sind wir getrost auch an diesem Tag über dein Leiten, dein Führen, dein Vollenden für die, die du heute zu dir rufst. Danke für dein Wort, das du uns jetzt schenkst. Danke für nur, das es uns gibt, rüste sie aus mit deiner Kraft, deiner Weisheit und gib uns offene Herzen, dich zu hören, dir zu begegnen. Deine Verheißung liegt auf uns, dass du da bist. Danke dafür. Amen.
Wir lesen jetzt 1. Mose 28. Wir wissen, dass Jakobs Mutter ihm gerade gesagt hat, dass er flüchten soll, weil Esau Mordpläne hat, seinen Bruder umbringen will. Und jetzt hat auch Rebekka mit Isaac, mit ihrem Mann gesprochen und das etwas anders gesagt, als es wirklich war. Auf jeden Fall hat sie ihren Mann klargemacht, Jakob soll gehen, das ist besser. Und da rief Isaac den Jakob, 1. Mose 28, segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm: Nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans, mache dich auf, zieh nach Padan Aram in das Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter. Nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Haben wir gestern schon gelesen, aber wir wiederholen das noch, weil das gut ist. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Wieder diese alte Verheißung. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. Und so entließ Isaac den Jakob, und er zog nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn Betuels, dem Aramäer, dem Bruder der Rebekka, der Mutter Jakobs und Esaus. Es wird genau erklärt. Wer war das und wie war das in den Familienverhältnissen? Und dann lesen wir das jetzt nicht, Verse 6 bis 9, dass Esau dann noch schnell eine andere Frau heiratet, eine Tochter Ishmaels, weil er ja damit seinen Vater wahrscheinlich einen Gefallen tun will. Und dann kommt Vers 10, und Jakob zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach: Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Also nach seinem Betrug ist Jakob gezwungen, um sein Elternhaus zu verlassen. Denn die Wut und die Rache seines Bruders sitzen tief, das haben wir ja gehört. Und wenn Jakob nicht verschwindet, ist er in Gefahr, von Esau umgebracht zu werden. Und er hat sich jetzt von seinen Eltern verabschiedet und er ist von seinem Vater gesegnet worden. Das Letztere ist unheimlich wichtig. Isaac erbittet für Jakob den Segen des El Shaddai, des Allgenügsamen, könnte man sagen. El Shaddai, Gott ist genug. Jakob wird nichts mitnehmen können, wird nichts bei sich haben außer Gott. Und in diesem Namen El Shaddai, den hier Isaac für den Segen wählt, liegt eine große Verheißung: Gott ist genug. Auch wenn er alleine unterwegs ist, sozusagen von Menschen verlassen ist, ein sicheres Zuhause verlassen muss, ist Gott genug. Es ist genug, dass Gott mitgeht. Er kann tatsächlich nichts mitnehmen. Nichts von dem großen Besitz, nichts von dem Komfort seines Zuhauses, er kann nichts mitnehmen. Er sagt später in 1. Mose 32, 11, da sagt Jakob selbst: Ich hatte nicht mehr als meinen Stab. Ich hatte nicht mehr aus meinem Stab. Das können wir uns nicht vorstellen, oder? Dass man nur das mitnehmen kann. Er ist ein einsamer Wanderer gewesen, aber ist nicht alleine gezogen, denn Gott war sein Wegbegleiter. Und das war genug. El Shaddai. Wir denken an Mose, der mal gesagt hat: Also Herr, wenn du nicht mitziehst, dann mache ich mich nicht einmal auf den Weg. Dann bleibe ich lieber, wo ich bin. Wenn du nicht mitgehst, diese Abhängigkeit muss ich lernen, müssen wir lernen, oder? Wir machen uns so oft auf den Weg und denken, das schaffen wir. Wir haben unsere Pläne, das sieht alles gut aus, das ist alles gut geordnet und wir können diese Situation ja verkraften. Wir rechnen mit uns. Und wenn wir daran denken, dann bitten wir Gott noch um einen Segen. Aber sehr oft sind wir nicht abhängig von dem Segen, sind wir abhängig von uns, denken wir, wir schaffen das. Und Jakob hat hier eine harte Lektion zu lernen. Denn er hat nichts mehr. Alle seine Stützen, alles, was ihm hätte helfen können, ist jetzt nicht mehr da. Und er hat jetzt so gute 800 Kilometer vor sich. Interessant, dass Bibelausleger, einige sagen 800. Da gibt es auch einer, der sagt 1250 Kilometer, ist doch ein Unterschied, oder? Also gute 800 Kilometer von Beersheba nach Haran. Wir haben das gestern auf der Landeskarte gesehen. In Beersheba ist ja Jakob aufgewachsen. Sein Vater Isaac ist bei der Oase von Hebron aufgewachsen. Jakob ist bei der Oase von Beersheba aufgewachsen und es ist ein sehr gutes Leben gewesen, denn die Familie ist reich geworden durch den Handel mit den Karawanen aus dem Alten Orient. In 1. Mose 13, 2 wird uns gesagt, dass schon Abraham sehr vermögend geworden war und viel besaß, Gold und Silber. Und wir wissen ja, als der Knecht unterwegs war, um eine Frau zu suchen für Isaac, dann war seine Botschaft: Der Herr hat meinen Herrn reichlich gesegnet, dass er groß geworden ist. Denn er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. 1. Mose 34, 25. Und über Isaak haben wir auch schon gelesen, wurde ja gesagt, der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschar, 1. Mose 26. Und zu dieser Dienerschaft gehörten sicherlich auch solche, die das Zeltlager bewacht haben und beschützt haben gegen Angriffe von außen. Und das verändert jetzt auch ein bisschen oder sehr stark unsere Auffassung von Jakob, wenn man sich das so vorstellt, wie reich man war und dass es eine große Dienerschaft gab, dann verstehen wir auf einmal, es waren nicht nur so 5 Zelte. Zelt für Isaak, ein Zelt für Rebekka, vielleicht ein Zelt für die Amme, für Deborah, die ja mitgekommen war, ein Zelt für Jakob, ein Zelt für Esau, ein Zelt für Esaus Frauen, naja, 7. Nein, es ist eine Stadt gewesen, so wie wir, also es hat viele, viele Menschen gegeben, es hat dort gewimmelt, vor lauter Menschen und Tiere. Und dann auf einmal denken wir zurück, ich habe gestern mit Andreas darüber gesprochen, der sagt manchmal ein Wort und dann muss ich alles neu überdenken. Und das war hier auch so ein bisschen so. Denn Jakob ist ja beschrieben worden am Anfang wie ein so häuslicher Typ, sittsam, ordentlich, friedsam. Er war am liebsten bei den Zelten, haben wir gelesen. Und da würde man so schnell denken, ach, das war ein Müttersöhnchen. Sein Bruder, der war männlich, der ist auf die Jagd gegangen und Jakob war am liebsten zu Hause und hat Suppe gekocht. Also. Aber wenn man sich jetzt auf einmal bewusst wird, dass das Zeltlager riesig war, dann kann man das auch anders verstehen. Jakob blieb bei den Zelten. Dann hat er sich mehr verantwortungsvoller gezeigt als sein Bruder. Dann hat er wahrscheinlich mitgewirtschaftet, hat er mitgemanagt. Und der Bruder, der ging jagen. Der war weniger verantwortlich für das, was lief. Und dann sehen wir auf einmal Jakob doch ein bisschen anders, oder? Dann ist er nicht schwach und ein Müttersöhnchen, dann ist er doch ein sehr besonderer Mensch gewesen. Und jetzt muss er alles verlassen. Er wird dazu gezwungen. Er muss irgendwie jetzt unterwegs Nahrung finden. Er muss eine Unterkunft finden. Das war ja zu Hause alles da. Das war selbstverständlich. Aber jetzt musste er das tun, im Freien schlafen auch, weil es keine Alternative gab. Und dann lesen wir, dass er die übliche Handelsroute in Richtung Norden genommen hat und dass er bei der Nordgrenze der Wüste abgebogen ist nach Haran und er wird jetzt bald entdecken, dass er nicht alleine ist. Er wird bald entdecken, dass er nicht alleine ist. Dennoch ist diese Reise mit 800 Kilometer eine Zumutung, oder? Das ist für diesen Mann eine Wüstenreise gewesen. Eine Durststrecke, kann man vielleicht auch sagen. Wo er alleine war und sich alleine durchkämpfen musste. Aber diese Durststrecke war mehr als eine Durststrecke, das war eine Schule Gottes. Gott lässt das manchmal in unserem Leben zu, dass es Durststrecken gibt, wo wir wirklich erfahren, dass wir alleine sind. Und wo wir manchmal nicht wissen, wie wir weitergehen sollen, wie es weitergehen soll. Und Gott verwendet diese Durststrecken in dem Sinne, weil wir uns da mehr als sonst bewusst werden, ohne Gott geht's nicht. Und ich denke, das ist auch der Grund, das ist auch das, was Gott jetzt verwenden will. Diese Reise war ja ursprünglich nicht nötig gewesen, wäre nicht nötig gewesen, wenn Jakob nicht auf seine Mutter gehört hat und wenn es keine Lügen gegeben hätte und keinen Betrug. Dann wäre alles anders gelaufen. Das, was hier geschieht, ist nicht das, was Gott vorhatte. Denn Jakob verlässt jetzt das gelobte Land, wo er sein soll. Das ist das Land, das Gott ihm verheißen hat und seinem Großvater schon und seinem Vater. Und er verlässt dieses Land, weil er flüchten muss. Und es kommt jetzt diese Durststrecke und die Angst macht sich breit. Wenn wir an Durststrecken denken in unserem persönlichen Leben, dann sind das die Momente, wo wir oft fragen, Herr, wieso? mein Pastor ist in der Gefahr, dass wenn er vielleicht bald alleine dasteht, dass er sagt, Herr, wie soll es weitergehen ohne meine Frau, die Kinder? Und dann heißt es in Hosea 2, Vers 16, da ist so ein ermutigendes Gotteswort, ich will sie locken, ich will sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor, das war ein Tal, wo Schreckliches geschehen war, zu einer Tür der Hoffnung machen. Gott lässt das manchmal zu, vielleicht kann man sogar sagen, dass er uns manchmal in die Wüste führt, damit er uns locken kann. Alle anderen Stimmen sind nicht mehr da, die Mutter von Jakob war nicht mehr da. Jakob, hör auf mich, ich habe eine brillante Idee. Die anderen Stimmen sind nicht mehr da in der Wüste. Und es ist dort, dass Gott uns lockt. Ich finde das Wort auch so zart. Ich will sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Dort, wo uns nichts anderes übrig bleibt als Gott, da kann er uns unser Herz erreichen. Und das wird er jetzt auch bei Jakob tun. Also Wüsten oder Durststrecken, und es gibt sicherlich Frauen unter uns, die jetzt an diesem Moment so eine Durststrecke erfahren, das sind nicht unbedingt schlechte oder negative Zeiten oder Erfahrungen. Wir werden uns dort unserer Hilflosigkeit bewusst. Das ist schmerzhaft. Aber wenn diese Hilflosigkeit dazu führt, dass ich Gott dringender suche, dann wird die Durststrecke mir zum Segen. Versteht ihr? Und ich denke, das wird auch Jakob hier erfahren, das haben viele andere erfahren. Ich denke an Mose, der ja 40 Jahre am Palast, am Hof in Ägypten gelebt hat als Prinz und dann auf einmal 40 Jahre in der Wüste ist und nichts mehr ist. Hirte. Und es sind nicht einmal seine eigenen Schafe, für die er sorgt. Sie gehören seinem Schwiegervater. Und er ist 40 Jahre in der Wüste. Er, der Prinz war. Und in dieser Wüste offenbart sich Gott an Mose. Und wir haben auch in den folgenden Jahren hier über Elia gesprochen, der das gewagt hat, um den König eine Botschaft Gottes zu bringen. Und wir haben bei uns gedacht, wow, jetzt geht's los. Jetzt wird der Mann befördert, jetzt bekommt er bestimmt, wird Gott dafür sorgen, dass er eine hohe Position am Hof bekommt, weil er so mutig und tapfer war und Gott treu geblieben ist in einer gottlosen Zeit. Und dann führt ihn Gott an einen Bach. Niemand, keine Menschen sind da, niemand. Nur Raben, die ihm dann Essen bringen. Das ist totale Einsamkeit, totale Absonderung gewesen. Und das Wort Absonderung, darin liegt das Geheimnis. Es war nicht nur Einsamkeit, Gott hat Elia, Gott hat Mose abgesondert, um zart mit diesen Männern zu reden, um sich zu offenbaren. David, genauso, wurde zum König gesalbt, aber es wurde nichts daraus, das heißt nicht in den Jahren direkt danach. Und dann ist er gut 15 Jahre in der Wüste unterwegs als Flüchtling, weil Saul ihn töten will. Wüstenzeit, Wüstestrecke, Durststrecke. Und in diesen Jahren formt Gott diesen Mann. Wird er zu dem Mann, der für das Königtum geeignet ist. Und es wäre so gut, wenn wir unsere Durststrecken auch so sehen können, dass es eine Schule Gottes ist, wo er uns formt, wo er uns zu Frauen macht nach seinem Herzen. Wo wir so einiges loslassen müssen, wo wir so einiges verlieren, um viel Größeres zu gewinnen. Und so ist die Durststrecke eigentlich ein Geschenk. Gott will uns zeigen, dass er allmächtig ist. Er will uns auch zeigen, und das ist schmerzhaft, dass er gut ohne uns auskommen kann. Ich hätte gedacht, Gott hätte doch Mose in diesen 40 Wüstenjahren woanders einsetzen können und Elia zuerst am Bach, dann bei einer Witwe in der Anonymität. Was soll denn das? Das war doch ein kräftiger Gottesmann. Gott hätte doch David viel früher einsetzen können. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Und unsere Auffassung über Gottes Segen, das ist doch meistens diese, dass es uns gut geht, oder? Aber Gott kann uns auch segnen, wenn es uns nicht gut geht. und segnet uns dort vielleicht extra in dem Sinne, dass wir entdecken, wer er ist, wie groß er ist, wie klein wir sind. Also in Vers, jetzt ist Elia, Jakob unterwegs. Er zog von Beersheba aus und er wanderte nach Haran und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Ja, und es gab kein Zelt, es gab kein Bett. Und dann suchte er sich einen Stein als Kopfkissen. Wow, hart, hart. Ein Stein als Kopfkissen. Er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb. Also im Grundtext heißt es, er erreichte die Stätte. Das ist was anderes als ein Ort, oder? Was für eine Stätte war das? Also später lesen wir, dass Jakob diese Stätte Bethel nennt. Und wir können annehmen, dass dieser Ort, dass das Bethel war, wo auch Abraham schon mal gewesen war, so ein historischer Ort. Das ist auch so spannend in der Bibel, dass es immer wieder Orte gibt, da kommt jemand an und dann denke ich, okay, er ist in Bethel, okay, er ist beim Berg Horeb, okay, er ist beim Sinai, spannend, gut, schön. Und dann denken wir weiter, denken wir, hoppla, da sind ganz wichtige Dinge geschehen. Das kann ja sein, dass diese Ortschaft eine historische oder sogar eine heilsgeschichtliche Bedeutung hat. Und das ist hier auch, das war nicht nur ein Ort. Wir finden den Ort so 80 Kilometer nördlich von Beersheba, könnt ihr auf die Landkarte nachschauen. Er hieß ursprünglich Luz. Und wie gesagt, ist es anzunehmen, dass es derselbe Ort war, wo Abraham ein Altar für Gott gebaut hat, in 1. Mose 12, Vers 8, als Abraham auch kurz unterwegs war. Habt ihr Luz oder Bethel gefunden? Ja. Wir wissen nicht genau, ob sich Jakob, habt ihr es gefunden? Ja, ja. Er ist also schon ein paar Tage unterwegs, wenn wir das so sehen. Er ist ein bisschen weit entfernt schon von dem Ort, wo er angefangen hat, wo er weggezogen ist von Beersheba. Und jetzt nimmt er sich einen Stein. Und das ist interessant, es gibt Bibelausleger, die sagen, der Stein soll nicht nur als Kopfkissen gedient haben, sondern möglicherweise auch als Schutz. Denn dadurch, dass er einen Stein hatte, war er etwas erhöht und konnte er nicht so direkt von Menschen oder Tieren betreten werden in der Nacht. Tiere, die gab es auch in der Wüste, spannend. Also unangenehm war das nicht, ich bin nicht so tapfer. Ich bin sogar einer, die nicht gerne am Campingplatz ist. Das finde ich dann auch schon. Man weiß ja nicht, was da abends ins Zelt kommt, oder? Oder was da so rumkriecht. Und er ist hier unter dem freien Himmel gelegen. Und dann folgt ein Traum. Er hatte einen Traum. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr. Macht die Augen mal zu und versucht euch das vorzustellen. Ich sehe jetzt eine Leiter, die auf die Erde gestellt ist. Und die reicht mit der Spitze bis an den Himmel. Und da steigen Engel auf und nieder. Es erinnert uns ein wenig an den Turm, oder? Die Leute zu Babel bauen wollten. Auch dieser sollte bis in den Himmel reichen. 1. Mose 11, Vers 4. Und sie sprachen wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Das war Menschenwerk. Und es ist damals auch fürchterlich schief gelaufen. Gott hat eingegriffen, hat die Sprache der Menschen verwirrt, er hat die Menschen über die Erde zerstreut. Aber hier in 1. Mose sind es nicht Menschen, die bauen, das ist ein himmlischer Leiter. Und dieser Leiter beginnt dort im Traum, wo sich Jakob befindet, wo er schläft. Und der Leiter reicht bis an den Himmel und es steigen die Engel auf und nieder. Das ist auffallend, dass zuerst das Hinaufsteigen erwähnt wird. Die Engel kommen also nicht vom Himmel aus zu Jakob, sie müssen schon bei ihm gewesen sein. Denn es fängt unten an. Es ist wichtig, dass man die Bibel gut liest, gell? Ist euch das je aufgefallen, dass es unten anfängt? Wir wissen aus Hebräer 12, Vers 22, dass es Zehntausenden von Engeln gibt. Und die werden in Hebräer 1, Vers 14 dienstbare Geister genannt. Und hier sieht Jakob einige, wir wissen nicht viele, wie viele es sind, und sie steigen auf und nieder. Es ist eine klare Verbindung da. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und oben, über den Leiter, über die Engel, steht Gott und spricht in Vers 13. Die Verbindung zu den Eltern gibt es nicht mehr. Jakob ist weg von zu Hause. Und nun kommt die wichtigere Verbindung, die mit Gott. Vielleicht musste er erst von seinen Eltern abgeschnitten werden, vor allem von seiner Mutter, um dies zu ermöglichen, dass er das sah, dass ihm das bewusst wurde. Jetzt kommt die wichtigere Verbindung, die mit Gott. Und es ist Gott, der für diese Verbindung sorgt. Er schafft den Weg. Anders gesagt, die Initiative kommt von oben. So wie die Initiative von vor gut 2000 Jahren. Da kam Gottes Sohn aus dem Himmel auf diese Erde. Und er nannte sich der Weg. Er war der Weg. Er hat die Verbindung gemacht zwischen Erde und Himmel, zwischen Himmel und Erde. Und Jesus identifiziert sich später auch mit diesem Leiter aus der Jakobsgeschichte. Dann ist er im Gespräch mit seinem Jünger Nathanael im Neuen Testament, in Johannes 1. Und dann sagt er seinem Jünger Nathanael: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig wird ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Diese Worte beziehen sich auf eine Prophezeiung in Daniel 7. Und darin geht es um das Kommen des Messias in Herrlichkeit, um sein Reich von seinem Vater zu empfangen. Und hier in Jakobs Traum ist das Reich Gottes eigentlich auf die Erde gelandet und ist die Verbindung da. Und dann klingt auch Gottes Stimme, während Jakob die Engel vom Leiter auf- und absteigen sieht. Dann stellt sich Gott Jakob vor: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten, und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und dich wieder in dieses Land bringen. Ja, Jakob ist dabei, das gelobte Land zu verlassen. Das hat er sich selber zu verdanken, dass er gehen muss. Das war nicht nach Gottes Willen. Ich fragte heute Morgen Andreas beim Frühstück: Was ist dir am wichtigsten bei diesem Traum? Und da sagte er: Gottes Treue. Und das ist auch so sichtbar in dieser Geschichte, dass Gott nicht loslässt, was seine Hand begonnen hat. Er hat etwas vor mit Jakob. Und Jakob hat Mist gebaut. Jakob hat nicht auf Gott warten können, hat einiges selber organisiert. Seine Mutter war die Anstifterin, er hat auf sie gehört. Es ist alles schiefgelaufen, nach menschlichem Ermessen. Und Jakob ist dabei, jetzt einen Umweg zu gehen. Er zieht weg aus dem verheißenen Land, wo die Verheißungen Gottes eben liegen. Das Land wird sein Land sein, er darf dort wohnen. Und der Umweg wird insgesamt 20 Jahre dauern. Es wird 20 Jahre dauern, bis er zurückkommt. Wenn man das sehr scharf sagen würde, kann man sagen, er hält Gottes Pläne jetzt 20 Jahre auf. Wie einmal das Volk Gottes Gottes Pläne 40 Jahre aufgehalten hat. Sie standen ja vor dem verheißenen Land mit Mose und Josua und haben dann 12 Kundschafter ausgesandt. Ihr kennt die Geschichte. Und die sind zurückgekommen und waren hell begeistert. Was wir gesehen haben, war genau das, was Gott verheißen hat. alles genauso, wie er das beschrieben hat. Und dann kommt das menschliche aber wir schaffen es nicht. Denn wir haben auch was anderes gesehen, die Menschen waren stark, die Städte waren ummauert. Leute, das schaffen wir nicht. Und dann wird die ganze Nacht geweint, dann will man Mose umbringen, man will ihn steinigen. Also es ist furchtbar, was da los ist. Und dann spricht Gott. Und dann hat Gott keinen Gefallen mehr an sein Volk. Und dann müssen sie zurück und dann kriegen sie 40 extra Jahre in der Wüste geschenkt. Und hier hat Jakob es sich selber zu verdanken, dass es einen Umweg von 20 Jahren geben wird. Und es werden 20 harte Jahre sein bei Laban. Das ist nicht ein Gottesmann gewesen, der Bruder von Rebekka. Das war ein schlauer Mensch, ein Geschäftsmann, der nur an sich gedacht hat, der sein Reich vergrößern wollte, der nicht viel mehr mit Gott hatte. Und Jakob wird es hart bei ihm haben. Er wird belogen werden, betrogen werden. 20 Jahre lang. Und Gott sagt hier, ich bin mit dir. Gott sagt nicht, also jetzt reden wir mal, was jetzt auf dich zukommt, war nicht nach meinem Plan. Ich bin treu, ich werde meine Verheißungen halten, ich werde das tun, was ich gesagt habe. Aber jetzt kommt eine Zwischenzeit von 20 Jahren, da bist du dir selber überlassen. Da habe ich nichts damit zu tun. Denn das waren deine eigenen Wege. Und wir reden wir in 20 Jahren, wenn du zurückkommst. Aber jetzt schaust du halt, wie du ohne mich auskommst, denn du hast es auch alles ohne mich jetzt geplant und so. Das sagt Gott nicht. Gott rechnet uns unsere Schuld nicht an, in dem Sinne, dass er es uns jetzt extra schwierig macht, dass er sich zurückzieht. Gott ist so treu, dass er sich jetzt so ziemlich bald während der Reise Jakobs an ihn offenbart, auf eine überwältigende Weise, oder? Und dass er dann die Verheißung Gottes wiederholt. Da gibt es überhaupt keine Vorwürfe. Da wird einfach die Verheißung Gottes bestätigt und wiederholt. Ich habe das gesagt und ich werde das machen. Auch wenn wir Gottes Pläne durchkreuzen, dann bleibt er treu. Und ihm ist alles daran gelegen, um Jakob zurückzubringen oder vielleicht zum ersten Mal in eine tiefe Verbindung mit ihm zu bringen. Er will ihn für sich haben. Er will ihn segnen, aber das geht nur, wenn sie wirklich eng unzertrennlich miteinander verbunden sind, und so weit ist es noch lange nicht. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Ha, Gott ist nicht zurückgeblieben in Beersheba. Gott ist mitgekommen und er offenbart sich. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Ich bleibe dabei, Jakob. Ich weiß genau, was alles schiefgelaufen ist, aber ich bleibe dabei. Als Titel heute, ich bin Gott, ich werde, ich will. Gott lässt nicht los, was seine Hand begann. Dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Das wurde ja Abraham gesagt, das wurde Isaak gesagt. Und Gott bleibt dabei. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das hört er im Traum und das hört sich, denke ich, an wie ein Traum. Wie soll er sich nach Osten, Westen, Norden und Süden ausbreiten? Er ist alleine unterwegs, hat keine Frau, er hat keine Familie. Seine Eltern sind zurückgeblieben, sein Bruder, er weiß nicht, was wird. Es hört sich an wie ein Traum. Aber es ist mehr als ein Traum, es ist eine Verheißung des lebendigen Gottes. Der steht zu dem, was er verheißen hat. Siehe, ich bin mit dir. Gott bietet sich hier an als Hirte, als Behüter. Der Weg, den du gehst, ist nicht mein Weg. Ich hätte das anders vorgesehen. Aber jetzt, wo du diesen Weg gehst, bin ich bei dir. So treu ist unser Gott. Und dafür können wir dankbar sein, oder? Denn wir kennen alle Wege in unserem Leben, wo wir Fehlentscheidungen getroffen haben. Im Nachhinein können wir das ja so einschätzen, können wir das so sehen. Und wenn wir dann zurückblicken, dann können wir sagen, Herr, wie großartig, dass du mich nicht verlassen hast, dass ich noch immer mit dir rechnen darf. Ich bin dein Gott. Und ich bleibe dein Gott. Er vergibt uns unsere Sünden, heißt es in der Bibel. Er entfernt unsere Sünden von uns, tut sie weg. Er vergisst sie. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, ist er treu und gerecht und wird er uns reinigen von allen Sünden. Er rechnet Jakob das nicht an, was geschehen ist. Und was aber wohl geschieht, ist, dass Jakob diese 20 Jahre durchmachen muss. Das sind die Konsequenzen seiner eigenen Entscheidungen. Gott nimmt die Konsequenzen nicht weg. Nicht immer, manchmal schon, aber nicht immer. Und wir haben mit den Konsequenzen unserer Fehlentscheidungen und Sünden zu leben. Aber Gott ist so gnädig, dass er dann in der ungewünschten Situation dabei ist und sagt, ich will dich segnen, ich biete mich an als dein Behüter, überall, wo du hinziehst. Und ich will dich wieder in dieses Land bringen. Das braucht Jakob, das muss er hören. Er hat diese hunderte Kilometer vor sich. Und er weiß ja nicht, was wird. Er kann das nicht selbst organisieren, dass er zurückkommt. Aber Gott sagt, ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Es erinnert mich an Philipper 1, Vers 6. Ich habe den Vers bekommen, als ich zum Glauben kam. Er wird das gute Werk, das er in dir angefangen hat, vollenden, bis Jesus wiederkommt. Gott hat was mit uns angefangen und er wird das vollenden. Er wird das, was er vorhat, er wird damit weitermachen. Ich werde tun, was ich dir zugesagt habe. Und dann wird Jakob wach in Vers 16 und dann hat er nur eins zu sagen, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Ich weiß es manchmal auch nicht, dass Gott mit mir ist, weil ich das nicht direkt spüre. Wir leben in einer Zeit, wo alles sichtbar und spürbar sein soll. Aber Gott ist der Unsichtbare und manchmal auch der Nicht-Spürbare. Aber auch wenn ich das Gefühl habe, dass Gott nicht da ist, dann ist das Gefühl nicht unbedingt das Richtige, denn Gott ist da. Ich bin mit euch, hat Jesus gesagt, bis an das Ende der Welt. Ich bin mit euch. Er ist mit uns, auch wenn wir das Gefühl haben, dass er nicht da ist. Und Jakob spricht das aus. Ich wusste es nicht. Vielleicht hat er überhaupt nicht daran gedacht, vielleicht war er voll beschäftigt damit, wo schlafe ich heute Nacht, ist es hier sicher, wie geht's morgen, wo finde ich Nahrung, wie weit habe ich noch, wie soll das gehen? So gehen wir oft schlafen, gell? Wie soll das gehen? Was kommt morgen, wie verkrafte ich das, wie bewältige ich meinen Alltag und meine Probleme? Aber Gott war da. Gott war da und ich wusste es nicht. Vers 17, er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Er hat was Großartiges gesehen und zwar so großartig, dass er sich fürchtet. Das ist die Ehrfurcht, die uns so oft fehlt, muss ich ehrlich gestehen. Jesus ist ja unser Freund. Er sagt, wir sind nicht länger Sklaven, wir dürfen uns seine Freunde nennen. Also, Herr Jesus, wie toll, dass du mitgehst. Und dann bringen wir oft Gott auf unsere Ebene. Er ist der fast menschliche Freund. Und wir verlieren die Ehrfurcht. Und wir vergessen, dass Gott der Allmächtige ist. Wir dürfen vertraut mit ihm umgehen, aber manchmal gehen wir frech mit ihm um, oder? Hat er uns zu helfen, sagte ich gestern schon. Hat er dabei zu sein? Aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Wunder Gottes. Das ist ein Geschenk Gottes, dass er dabei sein will. Und uns passt Ehrfurcht. Und das ist schwierig, das zu lernen, dass wir einerseits freimütig sein dürfen. Im Hebräerbrief heißt es, wir dürfen freimütig zum Thron der Gnade gehen und Hilfe empfangen. Aber freimütig ist nicht dasselbe als frech. Freimütig. Ich bin immer ein bisschen erstaunt, dass ihr Deutsche du zu Gott sagt. Wir sagen sie in Holland. Wir sagen sogar etwas Höheres als sie. Wir haben du, das ist jij. Und wir haben sie, das ist ü. Und dann haben wir noch hei. Das ist das englische thou. Das ist noch höher. In christlichen Familien sagen wir Kinder sie zu unseren Eltern. Es hat nichts mit Abstand zu tun. Es hat mit Respekt zu tun. Und wir sagen thou, wir sagen hey zu Gott. Ich kann auf Deutsch inzwischen du zu Gott sagen, aber auf Holländisch könnte ich nie machen, nie, nie in meinem Leben. Und die Leute würden auch denken, dass ich verrückt geworden bin, wenn ich du zu Gott sage auf Niederländisch. Das macht man nicht. Ehrfurcht. Wie furchtgebietend ist diese Stätte. Also Jakob ist überwältigt. Vielleicht ist das zum ersten Mal in seinem Leben gewesen, ich denke fast sicherlich oder sicherlich, dass er sich Gottes Größe und Allmacht bewusst geworden ist. Das erste Mal, dass er eine persönliche Begegnung mit Gott hatte. An dieser Stätte verändert sich sein Glauben. Vielleicht hat er geglaubt, weil seine Eltern gläubig waren. Aber wir haben nicht so viel von Ehrfurcht und Glaube bei ihm gesehen in seinem Leben, oder? Und hier wird das auf einmal anders. Und er stand am Morgen früh auf, Vers 18, und er nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Zuvor hieß diese Stadt Luz. Er nahm einen Stein. Das war was im Alten Testament mit Gedenksteinen. Wir sehen diese Gedenksteine öfters. Man hat die errichtet an Orten, wo was Besonderes geschehen war mit Gott. Wo man eine besondere Gotteserfahrung hat. Da wurde dann ein Gedenkstein aufgerichtet und der blieb da. Und man wusste, ah ja. Und er goss auch Öl auf seine Spitze. Er salbt diesen Gedenkstein, denn hier ist was Heiliges geschehen. Das soll man nicht vergessen. Und dann nannte er die Stadt Bethel. Bethel, Haus Gottes. Zuvor aber hieß die Stadt Luz, Licht. Und Jakob tat ein Gelübde. Und er sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Wow, das finde ich doch ein bisschen enttäuschend. Es ist, er stellt hier Jakob Bedingungen Gott gegenüber. Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird, das hat Gott doch gerade versprochen. Und wenn er mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, interessant, nicht zu seiner Mutter, er erwähnt nur den Vater, ist fast prophetisch, denn er sieht die Mutter nie wieder. Wenn er dann nach 20 Jahren heimkommt, lebt Rebekka nicht mehr. So soll der Herr mein Gott sein. Also Herr, wenn du für mich sorgst, dann bist du der Herr. Man kann dieses Wenn auch so lesen, dass da weil steht. Weil Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so wird er mein Gott sein. Dann ist das bewiesen. Es ist keine Bedingung. Es ist keine Bedingung. Dafür ist die Begegnung mit Gott zu überwältigend, zu groß geworden. Und ich muss ehrlich sagen, was er hier für sich fragt, in Vers 20 ist auch recht wenig, oder? Wenn ich Brot habe und Kleider, ist bescheiden, das ist genug. Er, der aus einem reichen Elternhaus kommt, der alles hatte, was er nur brauchte und viel mehr als das, ist jetzt ein zufriedener Mensch, hat Gottes Größe gesehen, hat das gehört, ich will dein Hirte sein und sagt, wenn ich nur Brot und Kleider habe, dann reicht das. Denn du bist der Allgenügsame, du bist der El Shaddai. Was ist uns genug? Wann sind wir zufrieden? Wir wollen doch oft ein bisschen mehr, oder? Man hat eine Wohnung, man wünscht sich ein Haus. Man hat ein Fahrrad, man wünscht sich ein Scooter, man wünscht sich ein Auto. Man zeltet im Urlaub, man denkt daran, mal eine Cruise zu machen mit dem Schiff. Es ist in dieser Welt oft nicht genug. Und hier in den Worten Jakobs liegt eine ganz wichtige Lektion. Gott ist der Allgenügsame. Wenn ich nichts anderes habe als du, Gott, dann soll das genug sein. Die Leute im Osten Europas, die wissen, was das heißt, genug zu haben. Und die haben ihre Stärke und ihre Freude wirklich im Herrn gefunden, weil es nicht viel anderes mehr gibt. Ich erinnere mich an eine Reise, da war ich in der Ukraine und mir ist in meinem Leben noch nie so kalt gewesen wie da. Es war minus 30 Grad und wir waren in einem Hotel, wir hatten eine Unterkunft irgendwo, da gab es keine Heizung. Das war schon eine Zumutung. Und ich erinnere mich, mein Zimmer, die Glasfenster waren kaputt, da waren Löcher drin. Und man hat nachts so die Wölfe heulen gehört im Wald. Und ich habe mich am ersten Tag bei Gott beklagt. Und ich habe gesagt, weißt du, ich diene dich von ganzem Herzen. Ich habe so viel für dich aufgegeben. Schau, wie gut ich es mit dir meine. Und jetzt hast du mich hierher gebracht und darf ich dein Wort verkündigen. Aber mir ist kalt. Wie ist das, Herr, mir ist kalt? Also ich habe warme Kleider mitgebracht und das ist nicht einmal genug. Ich habe in meinem Wintermantel geschlafen. Also Herr, ich muss euch gestehen, dass ich Gott gesagt habe, ich will eigentlich nach Hause. Ich will hier nicht sein. Also das kann nicht der Ort sein, wo du mich haben willst. Ich bin so froh, dass ich dienen darf und so, aber nicht so. Das reicht nicht. Wir haben also die Vorträge, muss man sich vorstellen, wir sind in einem Raum gesessen ohne Heizung. Man hat uns Becher mit warmem Wasser gegeben, das haben wir festgehalten, damit die Hände ein bisschen warm sind. So habe ich meine Vorträge gehalten. Ich habe einen Becher festgehalten und die haben alle einen Becher festgehalten. Und wir haben 10 Tage lang Zwiebel- oder Kartoffelsuppe gegessen, weil es nichts anderes gab. Und ich habe mich bei Gott beklagt. Und eines Tages habe ich aus meinem Fenster geschaut und da sah ich, wie heißt das, so Wäscheleine, da sind Kleider dran gehängt, die waren steif befroren. Man hätte die einfach so Mantel hinsetzen, Hosen hinsetzen, die waren steif befroren. Und da ist mir auf einmal klar geworden, ich bin hier nur ein paar Tage, aber hier leben Menschen. Hier leben Menschen. Das ist ihr Leben. Und ich bin nur 10 Tage hier. Und ich muss euch ehrlich sagen, das war eine Veränderung in meinem Leben, wie ich das sah. Und dann habe ich Gott von ganzem Herzen gesagt. Und im Nachhinein bin ich ein bisschen froh, dass er das nicht ernst genommen hat, aber ich habe das ernst gemeint. Ich habe gesagt, Herr, wenn ich hier bleiben soll, wenn es irgendeinen Grund gibt, warum ich dann nicht mehr zurück nach Holland gehen darf oder kann, vielleicht wegen Krieg oder weiß ich, dann ist das in Ordnung. Und ich habe das von ganzem Herzen gemeint, denn es ist uns so gut gegangen. Und ich habe so viel von den Christen dort gelernt, die nur dankbar waren, dass wir in Freiheit eine Konferenz, eine Freizeit haben konnten, dass wir in Freiheit miteinander über Gottes Wort reden konnten. Wenn ich nur Kleidung habe und Brot, sagt Jakob, dann ist das okay. Ich hoffe, dass unsere Gotteserfahrung eine solche ist, dass wir das von Herzen sagen können. Ich muss nicht alles haben, was in dieser Welt wichtig ist, um glücklich zu sein. Du bist genug. Und wisst ihr, das ist so einfach zu sagen, wenn wir die Heizung zu Hause aufdrehen und ein warmes Wasser aus dem Hahn kommt und wenn ich wählen kann, was ich anziehe morgens, das ist so einfach. Und von daher sind die Erfahrungen, wo es mal weniger ist oder nicht ist, sind eigentlich so kostbar. Weil man da merkt, du bist der Genug, der Allgenügsame. Es ist genug, Herr, wenn du mir Brot zu essen gibst und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt. Das war natürlich ein Wunsch. Aber der Wunsch entsprach Gottes Willen. Er hat um etwas gefragt, was nach Gottes Willen war. Denn Gott hat gerade gesagt, ich will dich zurückbringen in dieses Land irgendwann. Und das, was jetzt Jakob hier fragt von Gott, ist nach Gottes Willen. Das ist auch so wichtig, dass wir das lernen, so zu beten, oder? Dass das Gottes Willen entspricht. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Er ist so dankbar. Er ist so dankbar. Er weiß nicht, was er Gott alles versprechen will. Er ist so dankbar. Es hat sich sein Leben verändert. Er war in Bethel. Und er dankt Gott für seine Fürsorge. Und ihm ist klar geworden, ich dachte, dass ich alleine unterwegs bin. War. Und ich habe das nicht gespürt, dass Gott da war. Ich wusste es nicht, sagt er. Und Gott hat ihm dieses große Geschenk gemacht, indem er sich offenbart hat in einem Traum. Und dann wusste Jakob es. Dann wusste er es. Bin nicht allein. Der Herr ist mit mir. Wisst ihr das? Ist euch das bewusst, dass Gott mit euch ist? Manchmal wollen wir Zeichen, beten wir darum, Herr, aber wir haben das Wort. Wir haben doch die Verheißungen hier. Und wenn wir das Alte oder das Neue Testament lesen, dann entdecken wir, wer unser Gott ist. Und dann dürfen wir auch daraus schließen, dass er mit uns ist, weil er der ist, wer er ist. Der Allmächtige, El Shaddai, ich bin genug. Der Sorgende, ich bin der gute Hirte. Psalm 23, was sagt David? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Und auch wenn ich durch ein dunkles Tal gehe, dann weiß ich, dass er bei mir ist. Mit seinem Stab, mit seinem Stock. Dann bin ich nicht allein. Und ich denke, das ist die große Botschaft heute Morgen auch für uns. Die uns sicherlich stille macht, oder? Weil dieses Wissen doch überwältigend ist, dass der Himmel nicht zu ist, dass der Gott, der da lebt, nicht so hoch für uns ist, dass er sich immer wieder von uns entfernt. Er ist ein Gott der Nähe, er ist ein Gott, der uns sucht. Und er ist ein Gott, der uns einlädt, um ihn zu suchen, immer wieder. Und der sich finden lässt. Das ist anders als alle Götzen dieser Welt, natürlich. Denn unser Gott ist der einzig lebendige Gott, der den Zugang für uns zum Himmel für uns gemacht hat. Da ist Jesus gekommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist hier noch Zukunft. Dennoch hat Jakob etwas gesehen von der himmlischen Herrlichkeit und von dieser Verbindung Himmel und Erde. Und ihm ist klar geworden, dass diese Verbindung mit Gott um viele Male, um tausende Male wichtiger ist, wertvoller ist als die Verbindung zu Menschen, sogar die Verbindung zu seinen eigenen Menschen. Gott ist der, der bleibt. Gott ist der, der alles vermag. Gott ist der, der uns Kraft gibt, damit auch wir in diesem Leben nicht nur zurechtkommen, sondern leben können. Nicht nur überleben, sondern leben. Weil er, der Lebendige, da ist. Ich wusste es nicht, sagt Jakob. Und ich hoffe, dass wir das von ganzem Herzen sagen können. Ich weiß es jetzt. Ich wusste es auch nicht so sicher. Ich war mir nicht so sicher. Und ich dachte, ja, für die ist das sicher, denn die ist bestimmt frommer als ich. Also Gott hat einen Gefallen an diese Person, aber bei mir, naja. Und hier wird uns ein Versager vorgeführt. Ein Mann, der ein Betrüger war, ein Lügner war, also nicht ein frommer, heiliger Mensch. sondern ein Versager, ein Betrüger, der jetzt auf einem Weg unterwegs ist, wo Gott ihn eigentlich nicht haben wollte, der dabei ist, einen Umweg von 20 Jahren zu machen. Und Gott sagt nicht tschüss bis in 20 Jahren, Gott sagt, dann gehe ich halt mit. Das war nicht meine Absicht, ich hatte es anders gemeint, aber ich stehe zu meinem Wort und ich werde dich ans Ziel bringen, auch wenn es 20 extra Jahre kostet. Denn ich bin der Treue. Das mag uns trösten, oder? Das mag uns Mut machen, dass Gott einiges mit uns vorhat. Auch wenn wir das jetzt nicht glauben wollen, auch wenn wir jetzt denken, naja, weiß nicht, ob das so interessant ist. Gott hat was mit einer jeden von uns vor, jung oder alt. Versager oder Nicht-Versager, aber ich denke, wir sind alle Versager, oder? Wir wollen miteinander beten. Vater, wir sind wie Jakob überwältigt von deiner Treue. Du bist nicht zurückgeblieben in Beersheba. Du hast Jakob gesucht und du hast ihm zugesagt, dass du mitgehst, auch auf diesen Umweg. Du hast deinen Segen nicht zurückgenommen, du hast Jakob deinen Segen wieder zugesprochen, deine Verheißungen. Du hast gesagt, dass alles so werden wird, wie du es gesagt hast. Und wir wollen bekennen, Herr, dass auch wir so oft Irrwege gehen, dass wir dir im Wege stehen. Und wir wollen das lernen, Herr, deine Wege zu gehen. Wir wollen das lernen, uns danach auszustrecken, dass wir deine Wege auch erkennen. Und wir wollen dich fragen, helf uns, Herr, dabei, dass wir diesen Weg dann auch treu gehen. Und helf uns dabei, dass wenn wir dann doch gefallen sind oder Fehlentscheidungen getroffen haben, dass wir den Mut haben, das vor dir zu bekennen. In dem Wissen, dass du uns nicht abweisen wirst, sondern voll annehmen willst und dass du mit uns weitermachen willst. Wir danken dir dafür, dass du ein Gott der Treue bist, ein Gott, der genug ist. Und so beten wir, Herr, dass du eine jede von uns zeigst, was du uns durch diese Geschichte von heute Morgen sagen willst. Und wir beten, Herr, dass du mit uns vorankommst. So segne uns, Herr. In Jesu Namen. Amen.